Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Genau gesagt heißt das Panier.
Samstag gehört der Fati mir.
Und dieses Ziel, all überall erstrebt es die IG Metall.
Von 1956 ist diese Werbung, als Väter klassischerweise die Ernährer waren, aber als Ansprechpartner und Kümmerer für die eigene Brut, da war maßgeblich die Mutti gefragt. Wie sich die Zeiten auch in dieser Hinsicht verändert haben, das ist gleich Thema hier im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer, herzlich willkommen. Neuseeland steht unter Schock. Bei einem mutmaßlichen rechtsextremen Terrorangriff auf zwei Moscheen in der Stadt Christchurch sind mindestens 49 Menschen getötet worden. Mehrere Dutzend wurden verletzt. Die Polizei nahm vier Verdächtige fest, darunter auch einen Australier. Im Internet kursieren ein hasserfülltes rechtsextremes Manifest und ein Video des Täters, der die Tat mit einer GoPro-Helmkamera live auf Facebook streamte. Die Polizei hat dazu aufgerufen, das Material nicht weiter zu verbreiten. In den sozialen Netzwerken werden die verstörenden Aufnahmen, die wie aus einem Computerspiel daherkommen, aber immer wieder von Nutzern hochgeladen. Auch die Bild-Zeitung hat die Aufnahmen auf ihrem Online-Portal veröffentlicht, neu zusammengeschnitten und mit Tonspur unterlegt, wie im Videospiel. Bernhard Pörksen ist Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen und jetzt zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Pörksen.
Guten Tag, ich grüße Sie auch.
Diese Videoaufnahmen, die sind hochgradig verstörend. Man hört den Mann atmen, er setzt die Waffe an, man befindet sich an seiner Stadt, also schlüpft sozusagen in seine Sichtachse wie in einem Ego-Shooter-Computerspiel. Warum hat der Täter diese Aufnahmen wohl gemacht und wie wichtig sind diese Bilder vielleicht sogar für Leute wie ihn, für so ein eigentlich vermeintliches Märtyrer-Narrativ?
Nun, es fällt mir ganz schwer oder ich möchte mich eigentlich gar nicht daran beteiligen, gewissermaßen mich in den Kopf eines solchen Menschen nun auch rein fiktiv oder spekulativ hineinzuversetzen. Warum hat er irgendwas gemacht? Wir haben hier eine maximal entsetzliche Tat. Aber wir sehen hier auch einen allgemeinen Zusammenhang. Und das ist der Zusammenhang, dass der Terrorist, der Attentäter, das mediale Echo einkalkuliert, einplant, sich vielleicht sogar vorbereitet. Und genauso scheint es ja hier zu sein. Hier hat jemand bereits auf den medialen Effekt hinkalkuliert, also darauf hingesetzt, dass Menschen diese Videos dann verbreiten, dass sie geteilt werden oder sogar, wie in diesem Fall, von einem journalistischen Medium dann präsentiert werden. Grotesk.
Welcher Effekt ist das, der sich da ergibt? Wie würden Sie beschreiben, was diese Ästhetik mit uns Betrachtern macht?
Na, ich würde sagen, es ist der Versuch, und das ist natürlich das, worauf ein solcher Terroranschlag zielt, Angst und Schrecken zu verbreiten. Es ist der Versuch, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber nochmal, ich glaube, man muss hier vor allem davor warnen, diese Bilder weiter zu verbreiten und auch sie durch die Kommentierung irgendwie groß zu machen. Denn das ist ja genau die Gefahr, dass wir nun nicht mehr über diese entsetzlichen Taten nachdenken oder gewissermaßen unser Mitgefühl artikulieren gegenüber denen, die da umgebracht oder verletzt worden sind, sondern dass so etwas entsteht, was man eine Art Attentatspornografie nennen könnte. Und diese Attentatspornografie betreibt ja eine Zeitung dann wie die Bild-Zeitung, indem sie solche Videosequenzen online stellt und natürlich auch der ein oder andere User, der es immer wieder hochlädt, ein solches Video verbreitet, teilt. Also das ist eine ethisch-moralische und auch gleichzeitig professionelle Herausforderung par excellence, vor der man in einem solchen Moment steht.
Nun sind diese Bilder für alle im Netz verfügbar. Nun sind die Menschen neugierige Wesen. Es ist davon auszugehen, dass die Neugierde Menschen nach diesen Bildern suchen lässt. Ist es deswegen nicht vielleicht doch besser, sie zu zeigen, aber wenigstens vielleicht auch zu kommentieren?
Nein, ich weiß nicht. Aus meiner Sicht haben diese Bilder keinerlei Informationswert. Und das wäre ja die entscheidende Frage. Was wird damit gezeigt oder was wird damit verständlich gemacht, was man nicht verstehen kann, indem man eine Schlagzeile liest, die davon berichtet, dass 49 Menschen gestorben sind, sehr etliche verletzt sind. Ich glaube, es geht darum, hier einen Zusammenhang zu verstehen. Wir haben die Plötzlichkeit eines solchen Anschlags, eines solchen Terrorakts. Dann haben wir gleichzeitig die rasche Verbreitung von irgendwelchen Bildern, die man noch nicht richtig einordnen kann und vielleicht noch gar nicht genau weiß, woher die kommen. Dann haben wir gleichzeitig den Sofort-Sendezwang der Medien. Und dann haben wir darüber hinaus, und Sie haben es erwähnt, das Publikum, das sich zuschaltet, natürlich aus Angst, Verunsicherung, aus Mitgefühl, vielleicht aber auch manchmal aus Sensationsgier, nun sofort genau Bescheid wissen will. Und das heißt, es entsteht aus diesem Zusammenspiel der Plötzlichkeit, der raschen Verbreitbarkeit, den Interessen der Medien und den Interessen des Publikums so eine Art Informationsvakuum. Man weiß dann noch nicht so genau, was eigentlich passiert ist, was tatsächlich geschehen. Es entsteht ein Interpretationsvakuum, man weiß gar nicht ganz genau, was sind eigentlich die Motive, und es entsteht ein Visualisierungsvakuum. Es gibt vielleicht keine Bilder, die man wirklich zeigen könnte und die einen aufklärerischen Wert haben oder besitzen. Also zeigt man irgendwelche Bilder oder sogar dann in Form einer fatalen Symbiose zu der Mentalität dieses Attentäters, zeigt man dann die Bilder, die er selbst gemacht hat und die er nun verbreitet wissen wollte. Das scheint mir wie so eine Art später Triumph terroristischen Denkens. Ich muss das so brutal sagen, ja. Und als eine Form von Attentatspornografie, die niemand weiterbringt und die keinerlei aufklärerischen Wert besitzt.
Herr Pörksen, wir leben nun in Zeiten, in denen dank Handy, Smartphone, das Fotografieren, auch das Livestream massiv zunimmt. Braucht es da möglicherweise auch neue Konventionen, um genau solche Fälle zu verhindern? Oder gibt es die womöglich schon und wir müssen nur besser auf sie Acht geben?
Ich glaube, sie gibt es tatsächlich schon. Es sind die Maximen des Qualitätsjournalismus. Prüfe erst, publiziere später, stelle dir die Frage, ob du dich vielleicht vom Beobachter des Geschehens in einen Akteur des Geschehens verwandelst. Das Aufpeitschen der Erregung, das Aufpeitschen von einer solchen Geschichte kann ja kein journalistisches Ziel, zumindest das ernstzunehmende Journalismus sein, sich die Frage zu stellen, wie seriös sind eigentlich die Quellen und wie leistet man einen tatsächlichen Beitrag zur Aufklärung. In gewissem Sinne gilt, dass diese Maxime des guten Journalismus heute jeden Angehenden, jeder, Sie haben es erwähnt, der ein Smartphone besitzt, ist potenziell ein Sender, kann sich barrierefrei zuschalten. Und Sie sehen auch an einem solchen Fall, wie hier die unterschiedlichsten Kräfte zusammenwirken. Es sind die klassischen Medien, der etablierte Journalismus, es ist das medienmächtig gewordene Publikum, es sind die Plattformen selbst, die gewissermaßen als Verbreitungsinstanzen funktionieren. Und in diesem Zusammenspiel ist der einzelne User gefordert im Sinne einer Ethik des Teilens. Sollte ich das überhaupt verbreiten? Die Antwort lautet ganz klar nein. Ist der einzelne Journalist gefordert? Hat es einen aufklärerischen Wert, ja oder nein? Und sind natürlich auch die Plattformen gefordert.
Wir haben uns gerade hier in der Redaktion gefragt, ob wir nicht wiederum auch hier mit diesem Gespräch wiederum mithelfen, diese Bilder unnötig in die Welt zu tragen. Was denken Sie?
Das ist ein wirklich interessanter Punkt und eine aus meiner Sicht sehr gute Frage. Denn in der Tat besteht natürlich die Gefahr, dass man in einer endlosen Spirale des Kommentierens sich eigentlich von dem Ereignis löst, das authentisches Mitgefühl verdient. Und insofern kann ich Sie eigentlich nur fragen oder bitten, dass Sie sich auch dieses Interview noch einmal anhören, kritisch anhören, bevor Sie senden. Leistet es einen Beitrag potenziell, so klein und marginal der auch sein mag, zur Förderung von Urteilskraft, oder leistet er es nicht? Und wenn Sie sagen, er leistet es nicht, schmeißen Sie es bitte unbesehen weg.
Wir haben uns dafür entschieden, dieses vor der Sendung aufgezeichnete Gespräch sehr wohl zu versenden. Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen über den richtigen Umgang mit dem Video eines mutmaßlich rechtsextremen Attentäters, der in der neuseeländischen Stadt Christchurch mindestens 49 Menschen erschossen und seine Taten bei Facebook gestreamt hat.
But we also risk, you know, increasing banality.
Wir riskieren, banal zu werden, wenn wir alles tun, um Leute ins Museum zu bringen. Wir können Elefanten in die Mitte der Halle stellen und sofort haben wir ein Publikum, das dieses Spektakel anschauen will. Mit unserer Arbeit wollen wir aber zeigen, dass das Obskure, das Gewöhnliche und Schwierige Seite an Seite mit dem Populären existieren kann.
Der künstlerische Leiter der Documenta 11 und einzige Leiter des Münchner Hauses der Kunst, Ogwu Invesor, ist mit 55 Jahren gestorben. Die Nachricht erreichte uns kurz vor der Sendung. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich gleich auf den Weg gemacht und ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Probst.
Hallo.
Es waren vor allem drei Jobs, die Ogwu Invesor in Erinnerung bleiben lassen. Er hat die Biennale in Venedig im Jahr 2015 geleitet, außerdem die 11. Documenta in Kassel bis 2002 und dann war er bis 2011 Leiter des Hauses der Kunst. Was würden Sie sagen, hat ihn als Kurator vor allem ausgezeichnet?
Ja, vielleicht darauf eine zweigeteilte Antwort. Vielleicht erstmal jenseits dieses Politischen, das bei ihm ja auch immer mitgeschwungen hat. Ich habe als Ausstellungskritiker, als Kunsthistoriker einfach sehr viel über ihn durch ihn gelernt. Ich wusste wenig zum Beispiel über die Nachkriegsmoderne der sogenannten Dritte Weltstaaten, der Bandung-Staaten. Ich wusste wenig über Indonesien, beispielsweise die Kunstszene in Indonesien. Das alles hat er in einem riesigen Projekt mit Kunst anschaulich zusammengestellt im Haus der Kunst, in der Ausstellung Postwar, sozusagen sein Lebensprojekt, dass er sein Opus Magnum, das er dort realisieren konnte, mit sehr, sehr viel Bildern, sehr, sehr viel Vergleichsmöglichkeiten, die ich zum ersten Mal so in diesem Zusammenhang überhaupt gesehen habe. Oder ich wusste wenig von El Anatsui, dem eigentlich, wie ich jetzt weiß, bedeutendsten Bildhauer Afrikas, der ein herausragendes Werk, wie ich sehen konnte, geschaffen hat und den er bei der Biennale in Venedig 2015 ausgezeichnet hat mit dem Goldenen Löwen für das Lebenswerk, dem er jetzt eine große Retrospektive noch im Haus der Kunst gewidmet hat. Also das sind Horizonterweiterungen, die ich einfach ganz persönlich erfahren habe, wo ich wirklich auch begeistert war, wie viel Input dieser Mann mit relativ wenigen Mitteln geliefert hat. Und ja, da kommen wir dann ganz schnell ins Politische und Gesellschaftliche, denn meines Erachtens nach gab es außer Katrin David jetzt, auch der Documenta-Leiterin von 1997, seit Harald Seemann eigentlich keinen Ausstellungsmacher in Europa, der nicht nur unseren Blick auf die Kunst so stark verändert hat, sondern, glaube ich, auch unser Denken überhaupt. Denn dieser ganze Kolonialisierungsdiskurs, den wir heute ja mehr oder weniger selbstverständlich führen, wurde ganz wesentlich durch Invesor mit angeschoben.
Er selbst war Jahrgang 63 in Nigeria geboren. 1982 ging er nach New York, um Politikwissenschaften zu studieren, merkte da aber sehr schnell, dass es vor allem die Lyrik und die Kunst war, die ihn faszinierten, die ihn beschäftigten. Inwieweit war seine Biografie wichtig für seine spätere Tätigkeit? Er war auch ein Geflüchteter, wenn man so will.
Er war ein Flüchtlingskind, das hat er auch selber thematisiert, nicht zu oft thematisiert, um jetzt nicht immer auf diese Mitleidstube zu drücken, aber es gab natürlich ein Element des Authentischen, das man in seiner Energie ja auch sehr gespürt hat. Übrigens hat sich das auch auf den persönlichen Umgang natürlich mit vielen Leuten ausgewirkt. Ihm musste man nicht erzählen, was diese Schicksale bedeuten. Und er hat sich auch immer dagegen gewehrt, das zu theoretisieren. Deswegen wurde er, glaube ich, von manchen so in diesem Kunstumfeld als etwas unnahbar wahrgenommen, weil er sozusagen seinen Weg ging und eine klare Erfahrung hatte im Hintergrund. Aber gerade andererseits ist diese Unnahbarkeit auch eine Voraussetzung seiner Arbeit, glaube ich, in gewisser Weise gewesen. Also wenig Privates sonst preisgegeben hat zum Beispiel, sich auf wenig Kumpaneien eingelassen hat in diesem Sinn. Das war wesentlich, um nicht in dieses folkloristische Mitleidselement oder sowas hineinzukommen, wenn er beispielsweise die Kunst Afrikas in irgendeiner Weise thematisiert.
Bis 2018 war Invesor Leiter am Haus der Kunst in München und sein Amt hat er im vergangenen Juni aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Es gab zuvor aber starke Kritik, vor allem auch an seiner finanziellen Leitung. War das wirklich überwiegend das Finanzielle, was an ihm kritisiert wurde?
Es gab ja auch eine Konterkritik danach. Also man muss ja eindeutig sagen, er hat manchmal vielleicht Budgets überzogen. Er hat, wie ich eben schon sagte, auch im Alleingang manche Projekte durchgedrückt gegen die Verwaltung im Haus der Kunst. Das ist, glaube ich, dann immer so ein bisschen wohlfeil, am Ende das als Kritik an seiner Amtsführung zu sehen. Es braucht natürlich gewisse Power hinter Projekten, hinter Überzeugung, hinter Engagements, um gewisse Hürden auch einzureißen. Aber der Gewinn, den er damit erzielt hat, der ist nachhaltig.
Der Kurator Ogwe Invesor, zuletzt Leiter am Münchner Haus der Kunst, ist heute im Alter von 55 Jahren gestorben. Carsten Probst ist unser Kunstkritiker. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Ein abgerissenes Riesengemächt, mitten im Raum verteilte abgefetzte Elefantenrüssel, Nasen und eine dicke Gottheit mit Menschenkopf. Die Ausstellung Psyche als Schauplatz des Politischen in Baden-Baden zeigt, wie sich Traum und Albtraum, das Bewusste und Unbewusste in der modernen, globalisierten Welt ineinander verschränken. Der Leiter des Museums, Johann Holten, ist jetzt live am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Holten.
Guten Tag.
Ihre Ausstellung geht von der These aus, dass die menschliche Psyche noch nie zuvor so von gesellschaftlichen und politischen Faktoren durchdrungen war wie heute. Aber haben die Menschen das nicht möglicherweise immer so wahrgenommen? Also wo sehen Sie Belege dafür, dass diese Durchdringung tatsächlich immer größer wurde? Was genau ist das, was uns so infiltriert?
Wenn man als Ausstellungsmacher eine These aufstellt, dann ist es ja nicht so, dass man mit einer Statistik angerannt kommt, um dann die Journalisten sozusagen Belege liefern zu können dafür, dass man recht hat. Aber es ist eine Vermutung, die mir in mehrere Reisen auch in sehr unterschiedliche Teile der Welt im Ateliers führte. Und ich spürte, dass Künstler vielleicht gar nicht so sehr irgendwie auf diese neue Bildschirme und die sozialen Medien so sehr direkt reagieren, sondern dass es schien mir sozusagen irgendwie, dass sie sich mehr und mehr dafür interessierte, auszudrucken, wie das, was auf diese Bildschirme zu sehen waren, wie diese tägliche Bilderflut, den ja schon in den 80er Jahren durch die Fernseher auf dem sozusagen im Wohnzimmer kam, aber heute liegt man ja manchmal so schon im Bett und direkt nach dem Wecker sieht man irgendwie da, was in der Nacht gelaufen ist, und dieses sozusagen Bedrängnis, wie die Unruhe noch stärker sozusagen direkt in der allerintimste Sphäre von uns alle vorgedrungen ist, das ist das, was mir schien, dass Künstler sozusagen damit gerungen haben, wie man das zum Ausdruck bringen kann.
Jetzt hängen gleich im Foyer eben diese riesigen, teils sehr verstörenden Objekte des Amerikaners Jim Shaw, Dream Objects nennt er sie, ebenso ein zum Beispiel abgetrenntes Frauenbein in so roten Pumps, die sehen aus wie angefressen. Ja. Also gerade so, als hätte vielleicht so ein Riese so ein Stück abgebissen. Dann auch diese Rüsselstücke, ein durchsichtiger Eimer, der so die Form eines Menschenkopfes hat. Warum ausgerechnet Jim Shaw zur Eröffnung dieser Schau?
Jim Shaw arbeitet eigentlich schon seit zwei Jahrzehnten oder arbeitete zwei Jahrzehnten, er behauptet, es ist jetzt vorbei, an diese Serie von Dream Objects. Das sind sozusagen in einem klassischen Verfahren, er wacht auf und hält fest, was er geträumt hat. Aber vielleicht weniger als vorherige Generationen geht es ihm darum, denn das zu einem größere oder wahrere Welt vorzudringen, in der wir etwas erkennen, sondern man sieht eigentlich viel mehr in seine Träume, wie die auch infiltriert sind von seiner Umgebung, von so einer amerikanischen Subkultur, Bilderwelt, die er aufsaugt jeden Tag. Und deswegen haben die Objekte auch so einen changierenden Effekt zwischen lustig und alttraumhaft und irgendwie verkehrt. Und wir waren selbst sogar, obwohl wir die Maße der Objekte ja vorher auch kannten per Zentimeter, doch überrascht, wie plötzlich die so außer Maßstab waren und wie wir die da in den Räumen hineinbekamen. Und das war eigentlich der perfekte auch Aufmacher für uns selbst, wenn wir selbst überrascht sind von der eigentlichen Objekthaftigkeit des Ausgestellten. Und so hoffen wir auch vielleicht mit diesem sonst ja etwas sozusagen kompakten Titel mit Psyche und Politik einen so leichten Einstieg machen zu können, bei der man vielleicht auch gerne ein Zick lachen darf.
Es heißt, Herr Holten, jede Zeit habe so ihre spezifischen psychischen Defekte oder auch Modediagnosen. Also bei Freud, klar, da hatte die Hysterie-Konjunktur. Aus dem Weltkriegen kamen Tausende schwer Traumatisierter. In den letzten Jahren kamen Wörter wie ADHS und Burnout überhaupt erst als Wörter auf. Macht Ihre Ausstellung eigentlich so etwas wie auch die Krankheit unserer Zeit aus?
Die Krankheit habe ich nicht identifizieren können, aber alleine den Verweis darauf, dass unterschiedliche Zeiten scheinen unterschiedliche psychische Krankheitsbilder hervorzurufen, deutet in der Richtung von dem, was ich auch glaube, entdeckt zu haben oder gesehen zu haben bei meiner Atelierbesuche, eben, dass die Psyche gar nicht so sehr wie der Bein oder Muskulatur der Knochen im Kniegelenk eine nur rein wirklich objektiv beschreibbare Größe sind, sondern immer auch von seiner Kultur geprägt ist. Weil das, was ich als etwas erstaunlich oder aber auch sehr, sehr interessant fand, war, dass ich sehe, dass überall auf der Welt zwischen Beijing und Algerien und Los Angeles sich auf diese sozusagen neue Interesse am psychischen Ausdruck der inneren Bilder stoß, aber dass der Umgang mit Psyche in unterschiedlichen Kulturen doch auch ganz anders war und dass zum Beispiel eine chinesische Künstler, die etwas schon sich da interessiert hat, aber im privaten Bereich, erst nachdem sie nach Los Angeles kam, dann plötzlich von ihrer Professor zurückbekam, dass das ist doch für deine Kunst super spannend und erst durch den kulturellen Transfer von einem Weltteil ins andere kam denn eigentlich das hervor, dass das auch für die Kunst, für ihre künstlerische Schaffen interessant sein könnte, das genauer zu untersuchen.
Das heißt also, es gibt keine universell gültigen künstlerischen Positionen zu dieser Durchdringung. Sie sieht in jedem Kulturkreis anders aus.
Es ist jedenfalls gefährlich, sozusagen. Mhm. Ich bin ja keine Psychologe. Ich habe mich nur mit Ethnopsychologie als interessantes Fach, das habe ich erst im Laufe der Recherche für diese Ausstellung überhaupt als Fachrichtung entdeckt, denn auseinandergesetzt. Aber der algerisch-französische Künstler Kader Atia hat eben in einer großartigen Arbeit, die wir zeigen, in ganze Reihe von Interviews mit Ethnologen, Psychologen hin zu Schamane, aber auch Kulturwissenschaftler zwischen Westafrika und Paris versucht zu beschreiben die Schwierigkeiten, die eine psychiatrische oder psychologische Behandlung von jemandem mit sich bringt, wenn man den kulturellen Kontext, aus dem er auch entstammt oder in dem er aufgewachsen ist, gar nicht mit berücksichtigt. Und der einleuchtende Beispiel ist für mich, dass es sehr schwierig ist, mit einem Ödipus-Komplex für jemanden zu kommen, der in einer Stammesgesellschaft außerhalb von Dakar in Senegal aufgewachsen ist, als grundlegende Erklärungsmuster dafür, wie er doch mit seiner Familie umzugehen hat oder Gedanken sich zu machen hat. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist so einleuchtend an so einem Beispiel, dass es auch denn übertragen auf andere Erdteile oder andere Kulturen wirklich eine sozusagen Gedanken freisetzt über die Problematik, die da drin steckt, aber natürlich auch vielleicht gerade die Chance für Kunst, dass denn indem, dass man das objekthaft macht und etwas in dem Raum stellt, ein Zeichen geschaffen wird, nicht mit der wir das auflösen können, aber vielleicht doch gemeinsam anschauen können.
Sagt der Leiter der Kunsthalle Baden-Baden, Johann Holten. Psyche als Schau des Politischen heißt die Ausstellung in der staatlichen Kunsthalle. Sie läuft noch bis 16. Juni. Herr Holten, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und wir stellen hier einen echten Klassiker unter den Magazinen vor. Das Magazin, das heute der Süddeutschen Zeitung beiliegt. Clara Fritsche ist stellvertretende Chefredakteurin des SZ-Magazins und jetzt am Telefon. Grüß Gott nach München.
Hallo, grüß Gott.
Dieses Heft dürfte so gut wie jeden interessieren, dreht es sich doch um die Hälfte der Menschheit. Es geht um Männer. Und was das Familiengefüge angeht, da ging die Wissenschaft lange davon aus, dass Väter gar keine so wesentliche Rolle für die Entwicklung ihrer Kinder spielen würden. Das hat sich stark verändert. Das zeigt ihr Interview mit der Evolutionsanthropologin und Väterforscherin Anna Matchen aus Oxford. Zu welchen Erkenntnissen kommt sie?
Also, was mich am allermeisten gewundert hat, sage ich jetzt mal, dass Väter auch Wochenbettdepressionen haben. Und zwar offenbar sogar jeder Zehnte. Also das kommt zeitverzögert, weil Frauen natürlich sofort, Mütter sofort diese Bindung entwickeln müssen übers Stillen. Und weil das Kind ja irgendwie aus ihnen rauskommt, ist ja klar, das wissen wir. Väter haben etwas verzögert, bauen sie diese Bindung auf, eher so mit 12 bis 18 Monaten. Wenn das Kind also dieses Alter hat und dann gibt es auch bei ihnen eben diese Anpassungsschwierigkeiten an diese neue Rolle und die haben daher auch Wochenbettdepressionen.
Jetzt ist ja so der Klassiker auch auf dem Spielplatz, dass die Väter immer so die wilden, tobenden Knaben fürs Rustikale, fürs Fußballspielen und so weiter sind und die Mütter sind immer traditionell so die Vorsichtigen. Ist das tatsächlich auch so? Ist das die Rolle, wie Väter und Mütter laut Väterforschung ihre Kinder aufziehen?
Also sie müssen sie nicht zwingend so verteilen, aber für die Kinder ist offenbar wichtig, dass die Eltern unterschiedlich sind. Also einer ist eher bewahrend und gibt den Schutzraum und der andere ist eher jemand, der rauslockt und ermutigt, an die Grenzen von diesem Schutzraum zu treten. Genau, üblicherweise oder in den offenbar meisten Familien, das sagt die Forscherin auch, ist das der Vater, der dazu ermutigt. Aber was ganz toll ist, was ich auch in dem Interview gelernt habe, Alleinerziehende haben so eine Art Superpower. Wenn sie nämlich alleine sind, dann führt die Frau, das ist ja meist die Frau, beide Rollen aus. Also ihr Gehirn verändert sich so, dass sie dem Kind beide Optionen bieten kann.
Praktisch. Also man wird dann so eine Art All-in-One gezwungenermaßen. Wahnsinn, oder? Das ist wirklich verrückt. Dann stellen Sie einige sehr, sehr besondere Männer vor, unter anderem den bedeutendsten Architekten Indiens, Balkrishna Doshi. Wo war dessen Leistung vor allem besonders sichtbar?
Also ganz interessanter Mann, der vor allen Dingen, und das machen offenbar nicht viele so große Architekten, sich darum bemüht hat, Sozialwohnungen zu bauen in Indien. Also der hat zum Beispiel in Indore so ein Arayana Housing Project betreut. Da hat er 6.500 Sozialwohnungen gebaut und 80.000 Menschen quasi unter ein Dach gebracht. Und das dann eben noch besonders schick und dann eben so von so einem Mann von Weltrang. Das ist offenbar ganz ungewöhnlich und dafür ist er sehr bekannt geworden.
Interessant auch seine spirituellen Ideen. Also er hängt zum Beispiel nach wie vor an seiner Mutter, die eine sehr wesentliche Rolle für ihn gespielt hat, die er immer noch in der Hosentasche mit sich herumträgt. Und er geht fest davon aus, dass Beziehungen mit dem Tod eines Menschen nicht enden müssen.
Genau, und das sieht man offenbar und so beschreibt das auch. Er hat auch diese tolle Sprache, die wirklich zeigt, dass er irgendwie nochmal anders tickt, als man das so gewöhnlich von Architekten kennt, wenn man mal andere Interviews liest, was er eben versucht, diesen Bauten alles mitzugeben, also dass die Natur in sie reingreifen kann. Das sind für ihn ästhetische Standards und das ist natürlich schon eher ungewöhnlich, also ganz besonderes Interview.
Also auch dieses Porträt über Indiens bedeutendsten Architekten Balkrishna Doshi, das finden Sie in dem aktuellen SZ-Magazin, einem Spezialheft über und zu Männern. Und wir haben darüber gesprochen mit der stellvertretenden Chefredakteurin Lara Fritsche. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.